Steigende globale Temperaturen führen dazu, dass einige Pilze die Fähigkeit entwickeln, bei höheren Temperaturen zu überleben. Das kann die Verbreitung der Pilze im Pflanzen- und Tierreich betreffen, aber auch Menschen werden von Pilzen infiziert. Neben infektiösen Bakterien und Viren gibt es auch zahlreiche Pilzarten mit relevanten gesundheitsgefährdenden Eigenschaften. Hinzu kommt, dass die steigenden globalen Temperaturen dazu führen, dass einige dieser Pilze Fähigkeiten entwickeln, bei höheren Temperaturen besser zu überleben. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, lieber Gast, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wissenschaft trifft Praxis der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Mein Name ist Sibylle Somogi, ich bin Referentin für Infektionsschutz und Hygiene in der Akademie. In der heutigen Episode sprechen wir über Pilze, die Menschen und Tiere infizieren und zum Teil schwerwiegende Erkrankungen auslösen können. Welche humanpathogenen Pilze treten in Deutschland eigentlich auf und sind Pilzinfektionen durch den Klimawandel eventuell auf dem Vormarsch? Diese Themen diskutiere ich heute mit meinem Gast Dr. Alexander Alde-Johann. Herzlich willkommen, Herr Alde-Johann.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind tätig in der Zentralen Einheit Hygiene an der Universität in Würzburg, und zwar im Universitätsklinikum. Sie sind Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Und einer Ihrer Forschungsschwerpunkte sind Pilzinfektionen. Was fasziniert Sie an pathogenen Pilzen?
Ich denke vor allen Dingen die Diversität von humanpathogenen Pilzen. Zum einen haben wir da Fadenpilze, wie beispielsweise Aspergillus-Spezies, die über Sporen in der Atemluft aufgenommen werden, bis hin zu Hefezellen oder auch Candida, die meist zu endogenen Infektionen führen können. Dann kommen noch neue Candida-Arten dazu, da sprechen wir vielleicht später noch drüber. Und nun sind auch Mensch-zu-Mensch-Übertragungen von teils resistenten oder multiresistenten Candida möglich. Dann faszinieren mich natürlich sehr seltene Pilzinfektionen. Wussten Sie zum Beispiel, dass ein unkontrollierter Diabetes mellitus ein Risikofaktor ist für eine Mucoralis-Infektion? Das ist ein Pilz, der kann Ketonkörper verstoffwechseln, breitet sich über das Gefäßsystem aus und ist zum Beispiel bekannt für teils sehr schwere rhinoorbitale Infektionen.
Da sind wir schon sehr schnell, sehr tief ins Thema eingedrungen. Da komme ich gerne später nochmal drauf zu sprechen, auf die Risikofaktoren, die mit Infektionen von Pilzen bei Menschen verantwortlich sind. Ich würde gerne nochmal vielleicht ein, zwei oder mehrere Schritte zurückgehen. Wir wollten uns ja auch ein bisschen darüber unterhalten, inwieweit die Klimakrise die Verbreitung von Pilzinfektionen gerade bei Menschen begünstigt, eventuell. Da sind Sie der Experte dafür. Die Vereinten Nationen fordern ja dringende Maßnahmen zur Bewältigung der dreifachen planetaren Krise. Und im Februar diesen Jahres rief die UN über ihr Umweltprogramm UNEP unter anderem zu dringenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels auf. Was bedeutet das eigentlich, planetare Krisen? Und wieso zählt der Klimawandel dazu?
Ich denke, der Klimawandel, und das ist uns allen klar, der bedingt höhere Temperaturen und damit einhergehend ist natürlich eine Häufung von extremen Wetterphänomenen verbunden. Sei das jetzt eine Dürre oder sei das eine Überflutung, seien das schwere Unwetter. Und dies begünstigt wiederum humanitäre Krisen anderer Art. Denken Sie da an Armut, denken Sie an Vertreibungen aus Überschwemmungsgebieten etc. etc. Und das ist halt die humanitäre Seite. Aber was wir natürlich auch sehen, ist ein Atemsterben auf der einen und eine Ausbreitung von invasiven Arten auf der anderen Seite. Und genau das kann natürlich auch Gesundheitsrisiken bergen.
Und inwieweit hat denn der Verlust der Biodiversität, das haben wir ja schon häufig in anderen Zusammenhängen gehört, dass es eine Rolle spielt, auch für die Verbreitung von Infektionskrankheiten. Wie ist das bei Pilzen? Inwieweit hat hier der Verlust der Biodiversität einen Einfluss auf deren Verbreitung?
Ja, ich denke, die Gefahr beim Verlust von Biodiversität ist, dass sich letztlich auch im Bereich der Pilze Phänotypen ausbreiten, die einfach besser mit den veränderten Lebensbedingungen umgehen können. Und dieser bessere Umgang, der kann teilweise letztlich auch dazu führen, dass sich Pilze ausbreiten, die für den Menschen gesundheitlich ein Problem werden können.
Und welche Infektion könnte es sein? Also wir kennen ja Pilze, die zum Beispiel die Hautoberfläche oder die Nägel befallen, Nagelpilze, Hautpilz. Es gibt aber auch Pilze, die ins Körperinnere, zum Beispiel in die Lunge, vordringen können. Und für diese Infektion fehlt es ja offenbar auch an wirksamen Therapien. Welche Humanpathogen-Pilzinfektionen treten denn in Deutschland auf und welche Erkrankungen verursachen sie?
Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Man schätzt, dass es ungefähr 1 bis 5 Millionen verschiedene Pilzarten auf der Erde gibt. Es gibt damit assoziiert zum Beispiel noch Mykoviren, die letztlich Pilze befallen, oder auch bestimmte Endosymbionten wie Buchholderia-Spezies. Aber die sind letztlich für den Menschen nicht gefährlich. Gefährlich sind eher die Pilze selbst. Und wenn Sie mich jetzt fragen, welche sind humanpathogen, im direkten Vergleich sind das relativ wenige. Ich würde jetzt aktuell nicht über 150 verschiedene Arten schätzen. Jedoch sind die genetisch sehr divers und an vielen Stellen im Reich der Pilze zu finden. Also es gibt nicht nur eine Art, die uns Sorgen bereitet.
Und können Sie vielleicht ganz konkret Pilze nennen, die für den Menschen tatsächlich gefährlich werden können? Vielleicht können Sie was dazu sagen. In der Presse wurde ja berichtet, dass Pilzinfektionen mit Besuchen in Barbershops oder bei Friseuren in Verbindung gebracht werden. Um welche Art von Pilzinfektionen handelt es sich da?
Ja, also letztlich gibt es da auch Zahlen für Deutschland. Das sind halt insgesamt, wird geschätzt, dass 10% der deutschen Bevölkerung an akuten oder chronischen Pilzinfektionen leidet. Der sicherlich größte Teil sind hier Haut- und Nagelinfektionen, zum Beispiel Trichophyton-Spezies. Das sind ja Dermatomykosen, die in diesen Barbershops aufgetreten sind. Aber worum ich mich letztlich kümmere, das sind invasive Pilzinfektionen. Das ist meine große Leidenschaft. Und da kommen wir eigentlich an den großen zwei nicht drum herum. Und das sind zum einen Candida, also Hefepilze, und zum anderen Aspergillus, die Fadenpilze. Und die sind recht unterschiedlich. Also Candida, die verursachen beispielsweise Blutstrominfektionen. Es kann zu verschiedenen Absiedlungen im Körper kommen, zu Abszessformationen. Aspergillus auf der anderen Seite befällt häufig die Lunge. Es kann zu sogenannten invasivpulmonalen Aspergillosen kommen. Weiterhin sind Entitäten bekannt wie abgekapselte Pilzbälle. Das ist keine Seltenheit. Das Ganze heißt Aspergillom. Zum Beispiel im Rahmen von Superinfektionen. Denken Sie da an Tuberkulose-Kavernen oder aber auch in natürlich vorkommenden Körperhöhlen wie den Nasennebenhöhlen. Dann gibt es auch noch im Bereich der Aspergillosen eine Krankheitsentität, die heißt allergische bronchopulmonale Aspergillose als Komplikation von Asthma und Mukoviszidose zum Beispiel. Und neben diesen großen zwei gibt es dann noch weitere seltene Infektionen, wie zum Beispiel die Mukormykosen oder aber auch die Fusariosen.
Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was invasiv im Zusammenhang mit Pilzinfektionen eigentlich bedeutet?
Im Gegensatz zu oberflächlichen Pilzinfektionen, die zum Beispiel die Haut- und Schleimhäute betreffen, dringen invasive Pilzinfektionen tiefer in den Körper ein und können dann letztlich innere Organe wie die Lunge, das Gehirn, die Leber oder eben auch das Blut im Rahmen von Blutstrominfektionen befallen. Das sind dann letztlich kritische und lebensbedrohliche invasive Infektionen, und ein großer Risikofaktor sind natürlich immunsupprimierte Patienten.
Das heißt, davon, von invasiven Pilzinfektionen, sprechen wir nicht, wenn wir von den Infektionen über die Barbershops und den Friseur sprechen.
Eher weniger. Aber dennoch erfahren solche Patienten natürlich oftmals einen sehr hohen Leidensdruck, verursacht durch die Infektion vor allen Dingen an prominenten Körperstellen.
Okay, ich glaube, das ist ganz wichtig, das mal zu klären, um eben auch mögliche Missverständnisse auszuräumen oder auch Panikmache entgegenzuwirken.
Absolut.
Und welche Arten sind denn nun zu nennen, wenn Sie an die invasiven Arten denken? Es ist ja eben auch in der Presse gewesen, dass ein Kandidat jetzt noch gar nicht so lange her neu entdeckt worden ist. Candida auris, können Sie zu diesem speziellen Pilz etwas sagen?
Bei Candida auris ist es letztlich so, der wurde 2009 bei einer japanischen Patientin im Rahmen einer Otitis externa erst beschrieben. Deswegen auch für die Lateiner unter ihnen, Auris ist lateinisch für Ohr. Danach kam es zu weiteren Fallberichten weltweit, zu Candidemien und Meldungen resistenter Phänotypen. Der erste Fall in Deutschland, der war importiert und trat 2015 auf. Der erste große europäische Ausbruch 2016, der wurde im Royal Brompton Hospital in London registriert. Und hier kam es zu 50 Patienten und Patientinnen, die mutmaßlich über ein Ohrthermometer infiziert wurden.
Das praktisch von Patient zu Patient weitergegeben oder weiterverwendet wurde.
Korrekt.
Und welche Symptome treten eigentlich auf? Was macht Candida auris so besonders?
Wenn wir jetzt mal bei dem Ausbruch bleiben, dann sind sicherlich die beiden Extreme besonders. Bei dem Ausbruch, da war es so, dass in 56% der Fälle es letztlich nur zu einer Kolonisation kam, ohne jeglichen Krankheitswert für die Betroffenen. In 18% der Fälle jedoch zu schweren, lebensgefährlichen Blutstrominfektionen und weiteren 14% zu katheterassoziierten Infektionen. Und diese Zahlen, die decken sich auch mit Publikationen der europäischen Epidemiologie, wo etwa 15% bis ein Viertel der Meldungen über Blutstrominfektionen berichten. Was Candida auris besonders macht, das ist neben der hohen Tenazität sicherlich die Übertragbarkeit und die Resistenz. Candida auris kann sich relativ schnell und effizient übertragen von Patient zu Patient, direkt oder auch indirekt über Geräte und somit zu klonalen Ausbruchsgeschehen führen. Auch sind über 90% Fluconazol-resistent. Es gibt Resistenzen gegen neuere Azole. Echinokandin-Resistenzen sind unter Therapie beschrieben und auch Resistenzen gegen Amphotericin B sind ebenso möglich. Und das ist für andere Candida-Arten eher untypisch und zugleich auch super problematisch.
Wir kennen es ja von bakteriellen oder viralen Infektionen, dass die Resistenzen durch eine suboptimale Therapie entstehen. Wie ist das bei den Pilzinfektionen, die therapieresistent sind?
Bei den Pilzinfektionen muss man leider sagen, ungleich der bakteriellen Infektion gibt es im Pilzbereich eigentlich nur 3 bis 4 richtig antimykotisch wirksame Substanzgruppen. Das sind die Azole und Polyene, die letztlich auch dasselbe Target haben, also Zellmembran oder halt die Synthese der Zellmembran angreifen. Dann haben wir die Echinokandine, die Zellwandbestandteile oder die Produktion von Zellwandbestandteilen genauer gesagt inhibieren. Und dann haben wir Pyrimidin-Analoga, das ist das Flucytosin, greift in die RNA-Synthese ein und das ist leider im Moment nicht erhältlich und auch nur in Kombination sinnvoll wegen Heteroresistenzen. Das heißt also, wir sind letztlich in der Therapie von invasiven Mykosen sehr, sehr begrenzt, vor allen Dingen, wenn man das mit bakteriellen Infektionen vergleicht.
Und das ist jetzt nur so eine Randfrage. Die Entwicklung von neuen Therapeutika, woran liegt es, dass es so wenige Therapeutika gibt gegen Pilzinfektionen?
Also zum einen sind Pilze Eukaryoten, das heißt also letztlich sind viele potenzielle Targets den menschlichen Strukturen sehr, sehr nah und sehr, sehr ähnlich. Zum Beispiel bleiben wir bei den Polyenen. Da habe ich ja gesagt, das Polyen greift einen Zellmembranbestandteil an, das ist das Ergosterol und wir als Menschen, wir haben da das Cholesterin und diese Targets sind sehr, sehr ähnlich und somit bedingt das dann halt auch potenziell schwerere Nebenwirkungen. Das ist halt das eine. Und das andere ist, Sie haben neue Antimykotika angesprochen und da gibt es aktuell Lichtblicke. Derzeit sind eine Handvoll neuer Substanzen Gegenstand von Phase 2 und Phase 3 Studien. Da kann ich jetzt mal als Beispiel in den Raum werfen, dass Fosmanogepix, das ist ein Inhibitor in der Verknüpfung von Mannoproteinen in der Zellwand, oder aber das Olorofim, welches in die Pyrimidinsynthese eingreift.
Also wird das in Zukunft doch nicht so aussichtslos aussehen mit resistenten Pilzen. Auch dafür wird es hoffentlich Wirkstoffe geben. Ich möchte nochmal gern zurückkommen auf die Pilzinfektionen, die man mit Barbershops und Friseuren in Verbindung bringt. Um welchen Pilz handelt es sich da eigentlich und wie ist so eine Pilzinfektion zu behandeln?
Ja, das sind letztlich Dermatomykosen, also zum Beispiel Trichophyton-Spezies. Da gibt es auch einen berühmten Vertreter, Trichophyton indutinae. Das ist ein Pilz, der letztlich seinen Siegeszug aus Indien, aus Südostasien angetreten hat und der sehr, sehr resistent ist gegen die gängigen Antipilzmittel. T. indutinae gilt als Beispiel für eine sich verbreitende, teils multiresistente Art. und kann zu großflächigen, massiv entzündeten Hautarealen führen. In den Barbershops kommt es hauptsächlich zu Tetonsurans-Infektionen. Da hat man natürlich den Vorteil, dadurch, dass das die hautbetreffende Infektionen sind, dass man da vor allen Dingen Tropika einsetzt, also sprich mit Antimykotika versetzte Salben zum Beispiel.
Und hat man diese Ausbrüche jetzt im Griff durch die richtige Behandlung und durch Maßnahmen in den Barbershops? Zu welchen Maßnahmen raten Sie da eigentlich?
Ich denke, dass da vor allen Dingen auch die Basishygiene eine sehr hohe Rolle spielt. Und meines Wissens sind diese Ausbrüche bis jetzt sehr gut gehandelt.
Mhm. Im Zusammenhang mit Candida auris sieht man in der Presse manchmal ja Bilder, die Personen zeigen auf der Intensivstation, also sehr, wirklich sehr schwerwiegende Erkrankungen. Spielt denn Candida auris jetzt im Krankenhaussetting eigentlich eine Rolle?
Das letztlich kommt darauf an, muss man eindeutig sagen. Also in Deutschland sind die Fallzahlen Gott sei Dank immer noch sehr niedrig, wenngleich wir da einen Anstieg verzeichnen konnten. Aber in anderen Ländern, wo Candida auris teils schon endemisch ist, da spielt Candida auris eine sehr große Rolle auf den Stationen, muss man leider sagen.
Und wie kann man die Übertragung dann vermeiden oder wie wird das im Krankenhaussetting eigentlich übertragen?
Vor allen Dingen wird Candida auris über Schmutz- und Schmierinfektionen übertragen. Es ist so, dass die Vermeidung von Candida auris-Infektionen oder Übertragungen, das ist halt sehr, sehr schwer. Wir haben zusammen mit dem Nationalen Referenzzentrum für nosokomiale Infektionen zum Beispiel einen Leitfaden für das Ausbruchsmanagement von Candida auris publiziert zusammen und da wird nochmal ausführlich Empfehlungen für den Umgang mit besiedelten Patienten oder auch Ausbrüchen gegeben. Es ist halt nur so, das lernen uns auch unsere Erfahrungen, man mit sehr prolongierten Ausbrüchen rechnen muss. Das heißt also, auch wenn ein Haus, sage ich jetzt mal, für 1, 2, 3 Monate Candida auris frei war, heißt es nicht, dass nicht Candida auris wieder letztlich vorkommen kann.
Mhm. Und gibt es jetzt eigentlich einen Anstieg in Deutschland mit Candida auris Infektionen? Wie sehen da die Fallzahlen aus und welche Faktoren, wenn die Antwort ja ist, es gibt einen Anstieg, welche Faktoren wirken sich da begünstigend eigentlich aus?
Ich denke, ein Risikofaktor sind Patienten, die Kontakt zu Gesundheitssystemen in Hochrisikoländern hatten. Da fallen mir jetzt spontan Indien, Südafrika, aber auch Länder auf der arabischen Halbinsel ein. Diese importierten Fälle haben in der Vergangenheit in Deutschland zumindest zu einem langsamen, aber doch stetigen Anstieg der Fallzahlen geführt. Bis 2020 waren die, ja, also 10 bis 20 Fälle circa pro Jahr, kann man sagen. Das hat sich im Jahr 2023 dramatisch verändert. Da kamen nämlich erste Ausbrüche in Deutschland hinzu und es kam letztlich zu einem 6-fachen Anstieg der Fallzahlen, also dem Beginn einer autochthonen Verbreitung. Das ist zwar immer noch ein sehr niedriges Niveau, macht uns aber zunehmend natürlich Sorgen.
Sie sind ja auch stellvertretender Leiter des Nationalen Referenzzentrums für invasive Pilzinfektionen mit Hauptsitz in Jena. Sie sitzen allerdings an einem weiteren Standort am Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg. Wie geht man da eigentlich vor, wenn der Verdacht auf eine invasive Pilzinfektion besteht? Wie wird das aufgedeckt und diagnostiziert?
Also letztlich kommen da ganz normal, wie bei Bakterien auch, vor allen Dingen kulturelle Verfahren zum Einsatz, zudem können auch noch molekulare Diagnostiken wertvolle Hinweise liefern. Da denke ich jetzt zum Beispiel an die PCR. Das können wir auch am Nationalen Referenzzentrum noch nachträglich machen. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Pathologe den Verdacht einer Pilzinfektion stellt, da denke ich jetzt an pathologische Schnittpräparate, dann können wir im Nachgang mit ja sehr speziellen Protokollen noch versuchen, dieses Gewebe zu entparaffinieren und daraus dann PCRs zu fahren, um eine Speziesdiagnose herbeizuführen. Zudem spielt auch oftmals die Serologie eine Rolle bei bestimmten Pilzinfektionen. Da denke ich jetzt an das Beta-D-Glucan. Das ist ein Pilzantigen in der Zellwand von Pilzen und gerade zum Nachweis von Pneumocystis candida oder Aspergillus-Infektionen sehr gut zu Brauch.
Gibt es dann also wie Bakterien und bei Viren auch Falldefinitionen, an denen man sich orientieren kann?
Also letztlich gibt es für die einzelnen Krankheitsentitäten Definitionen und Leitlinien der jeweiligen Fachgesellschaften. Zum Beispiel denke ich da an die AWMF-Leitlinie für Candida beispielsweise. Für Candida auris gibt es zum Beispiel vom RKI nach § 11 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes eine Falldefinition bei invasiven Infektionen.
Mhm. Und wie sieht es mit der Meldepflicht eigentlich aus?
Bisher sind, also wenn wir jetzt uns die Pilzinfektionen anschauen, die klassischen invasiven Pilzinfektionen wie Candida und Aspergillus meines Wissens nach nicht meldepflichtig, es sei denn im Rahmen von Ausbruchsgeschehen. Eine Ausnahme bildet hier tatsächlich dann Candida auris, weil da sind nämlich invasive Infektionen, zum Beispiel im Rahmen von Blutstrominfektionen, aktuell meldepflichtig.
Super, das hilft ja auf jeden Fall den Gesundheitsämtern, darauf zu reagieren, ne? Und sozusagen mitzuwirken, diese Pilzinfektionen möglichst zu vermeiden. Das heißt, was können Gesundheitsämter zur Kontrolle von Pilzinfektionen jetzt neben der Meldepflicht noch beitragen?
Ich denke, wir müssen bei Candida auris mit steigenden Fallzahlen rechnen. Die Ausbrüche, das hatte ich ja gerade schon angerissen, die zeigen eher eine langsame Dynamik. Da sind Lücken von mehreren Monaten möglich. Eine verlässliche Typisierung erfordert eigentlich Ganzgenomanalysen. Und ich denke, dass gerade rasche und rigorose Hygienemaßnahmen die Ausbreitung verhindern können. Wie gesagt, das ein Anhaltspunkt sind unsere Empfehlungen, die wir da gemeinsam veröffentlicht haben. Aber ein wesentlicher Baustein ist sicherlich, dass wir als Nationales Referenzzentrum und natürlich auch die entsprechenden Hygieneeinrichtungen als auch der ÖGD Hand in Hand zusammenarbeiten sollten, um möglichst zügig zu einer Eindämmung von möglichen Transmissionen zu kommen. Und was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass auch empfohlen wird, ÖGD-seits sich sehr gerne mit uns am NAZ auszutauschen. Ja. Wir haben jetzt sehr viel Erfahrung im Bereich des Ausbruchsmanagements. Und mir ist persönlich sehr wichtig, nochmal anzubringen, dass wir alle Isolate, gerade beim Erstnachweis von Candida auris, zurzeit hier am Nationalen Referenzzentrum sammeln. Und wir gleichen diese Daten auch jährlich mit den RKI letztlich ab. Und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Wir wollen möglichst präzise die Dynamik der Candida auris Epidemiologie in Deutschland erfassen. Und dafür ist eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem ÖGD das A und O.
Und wie sehen Sie eigentlich jetzt den Zusammenhang mit dem Klimawandel? Gerade in Bezug auf die invasiven Pilzinfektionen, die ja eben diese schwerwiegenden Erkrankungen verursachen. Sehen Sie da einen klimabedingten Anstieg in Deutschland?
Auf Deutschland komme ich vielleicht gleich. Ich möchte nochmal das Beispiel des Valley-Fiebers mit einfließen lassen. Oder das heißt auch San Joaquin-Talfieber. Das ist ein Tal in Kalifornien. Und da kommt es öfter zu Infektionen mit einem Pilz, der heißt Coccidioides immitis. Und der gehört letztlich zu den dimorphen Pilzen. Der liebt besonders trockene, heiße Gebiete, deswegen vor allen Dingen Arizona und Kalifornien. Und wird dann Staub aufgewirbelt, dann können Conidien von diesem Pilz mit eingeatmet werden und führen letztlich zu grippeähnlichen Symptomen, Lungenentzündungen bei Immunsuppression, da sind wir wieder beim Thema, sogar zur Hirnhautentzündung. Und der Pilz, der breitet sich in den USA gerade sehr stark aus und es gibt sogar Berechnungsmodelle, die vorhersagen, dass bis 2095 circa die Hälfte der USA Endemiegebiet sein könnten, gerade weil er halt einfach die durch den Klimawandel geförderten Bedingungen so sehr mag. Wenn wir da jetzt nach Deutschland schauen, ob ich da jetzt irgendwie einen klimabedingten Anstieg von Pilzinfektionen sehe, das kann ich letztlich ganz kurz beantworten. Einen direkten Anstieg können wir da sicherlich noch nicht ableiten. Aber zumindest steigen halt die Fallzahlen von Pilzen, wie zum Beispiel bei Candida auris, dessen Verbreitung mit dem Klimawandel assoziiert sind oder assoziiert sein können. Wenngleich natürlich auf Gott sei Dank noch sehr niedrigem Niveau. Und gerade bei Candida auris, da gibt es ja verschiedene Hypothesen, wie der jetzt letztlich Zugang in die Krankenhäuser gefunden hat oder in unser tägliches Leben auf den Stationen. Und da ist eine Hypothese, der Klimawandel, eine ganz, ganz zentrale. Die besagt nämlich, dass der Pilz aufgrund der Erwärmung in der Umwelt sich an höhere Temperaturen angepasst hat und dadurch letztlich dann auch für den Menschen pathogener geworden ist. Das sind natürlich alles Hypothesen. Es gibt gute Argumente dafür. Zum Beispiel wurde Candida auris in verschiedenen Umweltproben, zum Beispiel in Küstenwasser gefunden. Der ist auch sehr, sehr salztolerant, was seine Existenz letztlich in der Umwelt bestätigt. Also Candida auris ist jetzt nicht vom Himmel gefallen. Die Tatsache, dass er auch in tropischen Klimazonen entdeckt wurde, da denke ich jetzt an Inseln in der Andamanensee, die zu Indien gehören. Da habe ich, als ich noch Student war, witzigerweise mal eine Backpacking-Tour hingemacht. Da hatte ich aber noch nichts mit Pilzen zu tun und wusste noch nicht, was ich später machen werde. Dass halt letztlich Candida auris da vorkommt und sich bereits an höhere Temperaturen adaptiert hat und letztlich eine höhere Toleranz gegenüber höheren Temperaturen entwickelt haben könnte. Zudem gibt es halt auch verschiedene Forschungsansätze, dass Umweltisolate von Candida auris langsamer bei Körpertemperatur wachsen als klinische Isolate. Aber wie gesagt, das sind alles Hypothesen und da braucht es natürlich noch weitere Forschung, um das Ganze zu bestätigen oder zu widerlegen.
Dann schauen wir mit großer Spannung auf das Thema der Verbreitung von Pilzinfektionen und wie sie sich auch im Klimawandel so weiter entwickeln. Welche klimabedingten Faktoren konkret wirken sich denn jetzt global auf die Epidemiologie von Pilzinfektionen aus?
Ja, also in den letzten Jahren gab es eine nie dagewesene Dynamik in der Epidemiologie von Pilzinfektionen. Der Klimawandel beeinflusst Pilze und andere nicht wirtsgebundene Umweltorganismen erheblich. Das führt zur Erweiterung der Verbreitungsgebiete auf der einen Seite relevanter humanpathogener Pilze. Steigende Temperaturen auf der anderen Seite stehen im Verdacht, Adaptionsprozesse auszulösen, die halt eben ein Überwinden der Temperaturbarriere des menschlichen Körpers begünstigt. Und das gilt natürlich nicht nur für Pilze, sondern trifft auch auf viele weitere Organismen zu.
Okay, das heißt, die Gefahr für eine Pilzinfektion steigt mit der Anpassung an die höhere Temperatur, also auch was die Infektion des Körpers selbst betrifft. Das heißt, die hohe Körpertemperatur des Menschen wirkt eigentlich einer Infektion entgegen?
Das ist richtig. Also die hohe Temperatur von 37 Grad ist mitunter ein natürlicher Schutz gegen Pilzinfektionen. So trivial ist das Ganze natürlich nicht. Wir haben ja auch noch ein hoffentlich gut funktionierendes Immunsystem. Da denke ich vor allen Dingen an die weißen Blutkörperchen, die letztlich, wenn wir zwar jetzt den Müll runterbringen und Sporen, Conidien einatmen, exzellent Pilzinfektionen verhindern. Und deswegen immer wieder mein Hinweis auf die Immunsuppression als einer der wichtigsten Risikofaktoren für invasive Pilzinfektionen. Aber zudem ist die konstante Körpertemperatur von 37 Grad ein ganz natürlicher Abwehrmechanismus, was Pilzinfektionen betrifft. Ein prominentes Beispiel, wo das Ganze auch eine Rolle spielt, das sind Fusarieninfektionen. Fusarien sind eigentlich Pflanzenpathogene, können aber auch die Hornhaut des menschlichen Auges betreffen. Ein Risikofaktor sind da vor allen Dingen Kontaktlinsenträger und Kontaktlinsenträgerinnen. Und wenn man jetzt da wieder den Bogen spannen will, dann ist es so, dass Fusarien sich eigentlich bei 37 Grad Körpertemperatur gar nicht wohlfühlen, sondern eher Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad schätzen. Und wo im menschlichen Körper haben wir solche Temperaturen? Vor allen Dingen außen und da auch am Auge. Und deswegen ist das natürlich dann ein begünstigender Faktor.
Und da können wahrscheinlich schon ganz geringe Anpassungen eine große Rolle spielen.
Das ist korrekt und das macht uns auch viel Sorge.
Ja, vielen Dank, Herr Aldi-Johann, für diese vielseitigen Informationen. Ich würde Sie gerne noch zu einem kleinen Blitzgedanken fragen. Wie würden Sie mit wenigen Stichpunkten die Frage beantworten nach den Handlungsempfehlungen jetzt für die Gesundheitsämter und Kommunen?
Ich denke, letztlich wachsam sein und sich auf neue potenzielle Gefahren vorbereiten. Salopp formuliert kann man sagen, flexibel bleiben und sich neuen Situationen anpassen, denn Pilze tun dies auch.
Schönes Schlusswort, Herr Aldi-Johann. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen allen einen tollen Tag und freue mich auf Sie bei einer der nächsten Episoden von Wissenschaft trifft Praxis der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Herzlich, Sibylle Somogyi.